Ich habe mir in den letzten Jahren aber die Sichtweise angeeignet, dass der Arbeitsschutz eine relativ klare Grenze hat. Denn wenn es schief geht, geht es meistens in einer Art und Weise schief, die nicht immer reparabel ist. Gerade bei schwerwiegenden Risiken, mit denen wir zu kämpfen haben. Und da muss der Fokus sein, dass ich mir die Zeit nehme. Und da muss auch klar sein, dass alle Beteiligten wissen, nein, das geht jetzt gerade nicht schneller. Weil wenn es schneller ginge, wäre es gefährlich für den, der es ausführen muss.
Ganz sicher. Der Podcast für Menschen mit Verantwortung.
Ganz sicher, so heißt der Podcast der BGE-TEM. Und der Name ist hier Programm. Wir wollen, dass Menschen sicher sind, bei der Arbeit und auch auf dem Arbeitsweg. Wie das gelingt, was Unternehmen tun, damit ihre Leute gesund bleiben, Herausforderungen und Lösungen im Arbeitsschutz, darüber spreche ich mit meinen Gästen. Das sind Expertinnen und Experten, Unternehmerinnen und Unternehmer, Sicherheitsfachleute und Beschäftigte aus Mitgliedsbetrieben der BGE-TEM. Und die erzählen mir hier, was sie bewegt. Ich bin Katrin Degenhardt, Moderatorin und Gastgeberin, und jetzt geht's los. Heute sprechen wir über Arbeitsschutz in der Veranstaltungstechnik. Bei Events rund um Musik, bei Messen, Tagungen, Kongressen sind immer sogenannte Roadies dabei. Also Veranstaltungstechnikerinnen und Techniker, die sich um Bühne, Licht und Sound kümmern. Das ist ein interessantes Arbeitsfeld, in dem viele Gewerke auf kleiner Fläche unter großem Zeitdruck zusammenarbeiten. Und dabei ist Sicherheit natürlich ein großes Thema. Ich freue mich, dass ich hier einen Gast bei mir im Studio habe, der seit vielen Jahren in diesem Bereich in verschiedenen Positionen gearbeitet hat und eine Menge Erfahrung mitbringt. Mir gegenüber sitzt Tobias Schrenk. Er ist Meister für Veranstaltungstechnik und ist aktuell tätig als Senior Project Manager beim internationalen Unternehmen Bewunder. Herr Schrenk, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Hallo.
Erzählen Sie doch mal, was genau macht Ihr Unternehmen?
Ja, die Bewunder GmbH in Deutschland ist Teil der Bewunder Gruppe. Wir sind international tätig und haben vor allem zwei Schwerpunkte. Der eine ist die medientechnische Festinstallation in Erlebniszentren, in Museen etc. Und der andere Teil im internationalen Sektor ist die übliche Eventtechnik, Veranstaltungstechnik, die wir auf Produktion weltweit anbieten.
Mhm. Ein Bühnenbau oder eine Veranstaltung ist ja ein Projekt auf einem sehr eingegrenzten Raum mit vielen Menschen und auch Maschinen. Wie gefährlich ist denn das?
Das ist dahingehend eine sehr große Herausforderung, weil wir eigentlich so alles, was wir in dem Bereich der Arbeitssicherheit und im Gesundheitsschutz finden, an Gefährdungen eigentlich kombinieren mit sehr wenig Zeit und sehr wenig Raum. Das ist sehr, sehr präzise beschrieben. Es gibt wenig, was wir auslassen an Gefährdungen, die sich da wiederfinden in unserem Arbeitsalltag. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, in dem ganz, ganz viel Koordination notwendig wird, weil sehr viele Dinge gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen von verschiedenen Unternehmen passieren, mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die teilhaben an so einer Produktion. Und da ist die Arbeitssicherheit eine spannende Herausforderung.
Wie vermeiden Sie denn, dass man sich da beim Arbeiten gegenseitig in die Quere kommt und behindert? Wie macht man das?
Das ist tatsächlich, Sie haben es gerade in der Einleitung so beschrieben, früher nannte man uns die Roadies. Das ist so die gute alte Zeit, wo das Ganze anfing und eigentlich noch gar kein Beruf war. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten angefangen, uns als Branche zu professionalisieren. Und genau da Wege für zu finden. Denn das, was wir machen, das ist noch relativ jung als Industrie und sicherlich nicht vergleichbar mit alteingesessenen Handwerkszweigen und Industrien, die viel mehr Zeit hatten, genau diese Dinge zu entwickeln. Am Ende des Tages ist es vor allem ganz, ganz viel Kommunikation und Koordination, die wir betreiben müssen. Wir müssen frühzeitig anfangen, darüber zu sprechen, welche Arbeiten anstehen, welche Gefährdungen damit einhergehen. Wir müssen frühzeitig anfangen, gemeinsam zu gucken, wie wir diese Gefährdung reduzieren können und das Risiko minimieren können. Und das ist in erster Linie eine ganz spannende Aufgabe, wo man miteinander arbeiten muss. Und zwar zusammen daran ziehen muss, dass es am Ende sicher wird.
Sie haben jetzt schon das Thema Gefährdung angesprochen. Das kennen wir ja aus dem Arbeitsschutz. Die Gefährdungsbeurteilung, ist das sozusagen etwas, was quasi erstmal am Anfang steht?
Das muss es. Also sobald klar ist, was gebaut werden muss, was ist der Kundenwunsch, was müssen wir realisieren, muss der zweite Schritt sein, parallel zur Planung auch direkt den Blick darauf zu haben, welche Gefährdungen kommen auf uns zu, wie sind diese zu beurteilen, wie kann ich eventuell in meinem Planungsprozess bereits darauf einwirken, diese Gefährdung und das damit verbundene Risiko zu reduzieren? Und mit wem muss ich kommunizieren, um das zu erreichen? Denn ich bin selten alleine auf einer Produktion, gerade in unserem Kontext, wir machen sehr viele größere Produktionen, haben wir mit so vielen Beteiligten zu tun, dass man sehr frühzeitig da reingehen muss.
Es sind ja auch manchmal mehrere Dienstleisterteams, die parallel arbeiten. Wie kann ich mir das denn vorstellen dann?
Ja, also zum Glück arbeiten wir heute alle überwiegend mit Profis zusammen, möchte ich mal sagen. Den einen oder anderen findet man immer, der vielleicht noch nicht so lange mit dabei ist oder die Themen etwas anders sieht, als wir das heute eigentlich tun sollten. Aber wir arbeiten mit Profis. Das heißt, alle Beteiligten an einer Produktion sollten sich der Situation bewusst sein und auch der Risiken bewusst sein, mit denen wir zu tun haben. Und dann ist es vor allem die proaktive Abstimmung miteinander, der Wille dazu, gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir Risiken vermeiden oder reduzieren können und gemeinsam daran zu arbeiten. Das kann auf verschiedenen Ebenen passieren, das kann in der Planung passieren, das kann in der Art und Weise, wie wir Personal einsetzen, passieren. Das kann mit Arbeitsmitteln zu tun haben. Genauso vielfältig wie der Rahmen an Gefährdungen ist, so sehe ich es auch, ist auch der Rahmen an Möglichkeiten, diese zu minimieren. Man muss nur den Willen haben, das auch eben zu tun.
Haben Sie vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel dazu?
Bei den Höhlenarbeiten ist es so, wir haben fast keine Produktion in Hallen, in denen wir nicht Material unter der Hallendecke auch montieren müssen. Das heißt, es muss jemand von uns da hoch und dort oben dafür sorgen, dass wir da auch Punkte schaffen, an denen wir Dinge aufhängen können. Das heißt, wir haben Kollegen, sogenannte Rigger, die dort oben ins Dachtragwerk müssen und diese Arbeiten dort oben per Hand ausführen müssen. Das ist immer schön, wenn es mit dem Arbeitsgerät geht, aber es gibt Hallen, in denen geht es einfach nicht. Oder Stellen in Hallendächern, wo wir hin müssen, wo man mit keinem Arbeitsgerät hinkommt. Und dann bewegt man sich eben im Dachgebälk, natürlich gesichert, klar, aber man ist eben dort oben unterwegs. Man balanciert über den guten, alten, bekannten Träger. Und ich habe mal 2 Jahre in einem größeren deutschen Fußballstadion mit beweglichem Dach gearbeitet. Und wenn man darüber spricht, dass man dann auf 43 Metern Höhe arbeitet, dann brauchen wir auch gar nicht darüber reden, wie viele Versuche es dafür geben kann. Es gibt nämlich nur einen. Und das ist somit das, was uns am stärksten beschäftigt am Anfang einer Produktion.
Mhm. Und wo man besonders nochmal ein Augenmerk auch auf die Sicherheit legen muss.
Absolut.
Vielleicht sogar mal in dem Zusammenhang, gibt es so in Ihrem Arbeitsalltag in der Vergangenheit auch mal, dass Sie das mal miterlebt haben, dass es vielleicht auch mal schiefgegangen ist, beziehungsweise und vor allen Dingen, was konnte man dann vielleicht daraus lernen?
Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich keinen kompletten Unfall miterleben musste bis heute. Da bin ich sehr dankbar für und da arbeite ich auch jeden Tag dran, dass mir das nicht passiert. Also weder mir etwas passiert, noch ich sowas miterleben muss. Es gibt viele schreckliche Geschichten von Kollegen, die solche Unfälle, die auch teilweise tödlich ausgingen, miterleben mussten und die diese Bilder auch nicht mehr loswerden. Und das möchte ich gerne für mein Leben nicht. Kann ich an der Stelle sagen. Aber bei Nahunfällen natürlich gibt es die. Das ist braucht man auch nicht beschönigen. Die bleiben einfach im Kopf hängen und es sind hauptsächlich 2 Aspekte, die zum Tragen kommen. Entweder die mangelnde Kommunikation, der eine macht was dem anderen gerade nicht gefallen kann, weil es schief gehen kann, oder dass Menschen eigenmächtig glauben, sie wüssten es besser und sich nicht an Maßnahmen gehalten haben, mit denen wir vorher geplant haben, dass es so eben sicherer funktioniert. Und das sind so die beiden Hauptaspekte, die zum Tragen kommen, wenn es zu beinahe Unfällen kommt.
Mhm. Welche Rolle spielt denn die persönliche Schutzausrüstung?
Die PSA ist sicherlich ein ganz, ganz relevanter Bestandteil. Es gibt keine Produktion, die ohne Sicherheit, Schuh, Helm und Weste funktioniert. Da muss man sich auch nichts vormachen. Das muss auch in der heutigen Zeit klar sein und für jeden ganz normal sein. So wie der Arzt im OP seine Handschuhe anzieht, so müssen wir auch am Ende des Tages genau vorbereitet auf unsere Baustellen gehen. Das ist Standard, das muss auch so sein.
Mhm. Bühnentechnik wird ja mit LKW angeliefert und mit schwerem Gerät auch bewegt. Wie wird da vor Ort für Verkehrssicherheit gesorgt?
Ich kann vor allem natürlich für meine Produktion sprechen, das, was ich in meinem Umfeld erlebt habe. Und dankbarerweise sind wir heute an einem Punkt, wo wir sehr, sehr viel über Koordination vor Ort lösen. Das heißt, wir haben Bauleiter, meistens auch mehrere Bauleiter für die jeweiligen Gewerke, eigene Logistikbauleitungen vor Ort, die dafür sorgen, dass genau diese Abläufe funktionieren und richtig koordiniert sind, dass wir immer jemanden haben, der auch auf die Kollegen mit aufpasst. Das sollen sie natürlich auch selber tun, aber ein zweites Paar Augen ist da nie verkehrt, um dafür zu sorgen, dass nicht nur der Zeitplan eingehalten wird, sondern auch die Sicherheit weiter hochgeschrieben wird.
Jetzt finden ja manchmal Veranstaltungen in Gebäuden statt, die einen völlig anderen Zweck haben. Sehr beliebt sind ja zum Beispiel Flugzeughangar. Also da finden ja gerne mal Veranstaltungen statt. Was ist da zu beachten und was sind da so die besonderen Herausforderungen?
Diese Gebäude sind spannend für Veranstaltungen, aber sie sind ja nicht für Veranstaltungen erdacht worden. Sie sind für einen ganz anderen Zweck erdacht worden. Sie haben es gerade angesprochen. Wir haben vor einigen Jahren eine Produktion erstmalig in einem Hangar auf dem Flughafen Tegel umgesetzt. So ein Flugzeughangar ist ein schönes Gebäude, ist auch sehr groß, bietet eine Menge Möglichkeiten, aber er ist eben nicht dafür gedacht, dass Veranstaltungen daran stattfinden. Das hat am Ende natürlich auch viel mit der Besuchersicherheit zu tun, aber es hat auch für uns mit dem Arbeitsschutz zu tun. Denn die notwendigen Einrichtungen, die wir brauchen, gibt es dort eventuell nicht. Wege zu notwendigen Einrichtungen, sei es im Bereich Brandschutz, sei es im Bereich der Ersten Hilfe, sind vielleicht länger, als wir das normalerweise kennen. Diese Gebäude sind meistens dann leerstehend und nicht mehr in ihrem normalen Betriebszustand. Wenn ich also einen Notfall habe, muss ich dafür sorgen, dass auch Hilfsmittel und Rettungsmittel rechtzeitig an die richtigen Stellen geraten. Auch der Plan dafür wird ziemlich sicher nicht existieren für mich als Veranstalter oder für mich als Veranstaltungsproduktion, sondern eben für die alte Nutzungsform als Flugzeughangar. Und das spannt einen ganz großen Rahmen auf an Dingen, die wir bedenken müssen, sowohl präventiv, aber auch eben für den Fall der Fälle, dass wir schnell reagieren können, um eben auch Hilfe schnell zu ermöglichen.
Jetzt bitten wir ja unsere Gäste immer, einen Gegenstand mitzubringen aus ihrem Arbeitsalltag. Das ist eigentlich, ich beschreibe es mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sie haben einen Helm mitgebracht, einen klassischen Arbeitshelm, oder? Kann man so
ja,
sagen?
Ja, es ist tatsächlich einer meiner alten Arbeitshelme, kommt so ein kleines bisschen aus dem Kletterbereich, ist kein klassischer Bauhelm, aber inzwischen natürlich auch nach all den üblichen Normungen hergestellt. Aber heute nutze ich ihn nicht mehr, weil er ablegereif ist und weil er zu alt ist, aber ich habe ihn jahrelang benutzt, genau.
Und das Besondere an diesem Helm ist ja, vorne sind Punkte drauf, gelbe Punkte, also der Helm ist schwarz und gelbe, also sehr hervorstechende Punkte. Was hat es denn mit den Punkten auf sich?
Ja, also es haben mal irgendwann zwei Reste von gelbem Beschriftungsband den Weg auf meinen Helm gefunden. Das war eigentlich eher so ein kleiner Spaß der Kollegen, die nicht wussten, wohin mit dem Müll, und haben meinen Helm dafür benutzt, diese Aufkleberreste zu entsorgen. Ich habe sie einfach damals draufgelassen, weil gab keine Zeit, es war mir in dem Moment nicht so wichtig und ich hatte mit anderen Dingen zu tun. Habe dann aber festgestellt, dass diese Punkte eine ganz spannende Wirkung hatten, weil mich viele Kollegen angesprochen haben, sondern was hast du da auf dem Helm?
Ist der so wie ich jetzt auch gerade, ne?
Ganz genau. Oder ist der kaputt? Was hast du denn da gemacht? Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nee, die Aufkleber bleiben da drauf. Am Ende natürlich sollte man sie vielleicht nochmal abmahnen, aber es hat einen total spannenden Effekt für mich gehabt, weil ich mit Menschen in Kontakt kam, ins Gespräch kam. Und diese Gespräche führten immer zu dem Thema Arbeitssicherheit. Und ich habe sehr, sehr viele Gespräche wegen den Aufklebern auf meinem Helm führen dürfen, um Leuten zu erklären, dass es eine ganz wichtige Verantwortung ist, die sie auch selber tragen, egal in welcher Position sie tätig sind. Und deshalb sind diese kleinen Aufkleberchen bis heute auf meinem Helm drauf und erinnern mich immer wieder daran, wie einfach es ist, ins Gespräch zu kommen über die Arbeitssicherheit und wie schnell man Menschen damit auch abholen kann und darauf sensibilisieren kann.
Wunderbar, das ist eine schöne Geschichte. Und da will ich auch nochmal drauf zurückkommen, Stichwort Kommunikation. Also Sie haben ja jetzt schon sehr viel über Kommunikation gesprochen und wie wichtig sie ist, aber wir haben auch das Thema Zeitdruck, ne? Also gerade in der Veranstaltungsbranche ist das ja immer ein ganz großes Thema. Gibt es denn überhaupt Zeit und Raum für diese Kommunikation? Oder wie bewerkstelligt man das, dass wirklich dieser Raum auch da ist?
Ich glaube, der Wille muss da sein, das zu tun. Der Rahmen dafür ist vielleicht nicht immer gegeben. Und ja, es ist nicht immer so einfach, weil die Arbeitssicherheit ist unsere Pflicht, sie zu erfüllen. Und sie wird von unseren Kunden nicht direkt als solche bezahlt. Das ist ja kein Artikel, den wir mitbringen oder keine Dienstleistung, die wir für unseren Kunden erbringen. Wir müssen aber uns die Zeit dafür nehmen. Die Verantwortung ist da. Sie obliegt uns als diejenigen, die die Verantwortung tragen in diesen Betrieben und in diesen Veranstaltungsproduktionen. Und wir müssen uns die Zeit einfach erkämpfen. Und es darf auch kein Diskussionsthema sein, ob die Zeit ausreicht, um ausreichenden Arbeitsschutz zu generieren oder sicherzustellen. Wir müssen sie uns einfach nehmen. Und das muss auch etwas sein, was wir mit der absoluten Überzeugung unseren Kunden auch so mit auf den Weg geben. Denn keiner von uns spät eine schöne Veranstaltung erleben, wenn wir am Ende des Tages Arbeitsunfälle zu beklagen haben. Und dementsprechend bin ich da ganz gelassen, denn am Ende des Tages muss es sein, es ist wichtig, mir ist es persönlich wichtig. Und deshalb nimmt man sich einfach die Zeit dafür.
Jetzt sind Sie ja international tätig. Da stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert die Kommunikation, wenn Ihr Team zum Beispiel aus Menschen verschiedener Herkünfte und Muttersprachen besteht? Also wie macht man denn zum Beispiel da dann eine Unterweisung?
Auch das ist natürlich wieder eine ganz neue Herausforderung. Als kleines Beispiel, wir sind ganz aktuell derzeit in Japan tätig, weil wir unter anderem einige Baustellen auf dem Expo-Gelände für die Expo 2025 in Osaka mitbetreuen. Und natürlich ist das eine Herausforderung. Wir sprechen dann noch über ein asiatisches Land, wo die Kommunikation nochmal ein kleines bisschen herausfordernder wird. Denn auch Englisch reicht nicht immer aus. Englisch reicht bei vielen Produktionen international aus, weil es einfach gut funktioniert. Man kommt selten in Länder, wo das gar nicht klappt mit dem Englischen. Aber in Japan, muss ich ehrlicherweise gestehen, ist das hier und da eine kleine Herausforderung. Aber dann muss man Wege finden, sei es durch Dolmetscher, sei es durch die richtigen Ansprechpartner bei unseren Projektpartnern vor Ort, die dem Englischen sehr mächtig sind und dann die Dinge wieder funktionieren. Und sei es eine Unterweisungskette, die man natürlich eigentlich gerne vermeiden möchte, um Informationsverlust zu vermeiden. Aber wenn es so sein muss, dann muss es so sein. Aus diesen Gründen zu sagen, ich unterweise nicht, ist natürlich keine Option. Also müssen wir kreative Wege finden.
Und Piktogramme zum Beispiel.
Piktogramme können helfen. Und ganz ehrlich, auf der Baustelle, wenn es mal notwendig ist, helfen Hände und Füße meistens auch ganz gut weiter. Am Ende des Tages, wenn das Gefühl bei allen da ist, dass Arbeitssicherheit ein wichtiges Thema ist, dann kriegt man auch die Kollegen schnell mit an Bord, wo die Sprachbarriere vielleicht nicht so einfach ist. Aber auch da finden sich Wege.
Aber es ist natürlich auch so, dass der Umgang mit Sicherheitsanforderungen in verschiedenen Kulturen ja auch unterschiedlich ist. Ist da auch manchmal so ein bisschen Überzeugungsarbeit gefragt?
Je nach Land mit Sicherheit. Das braucht man sich gar nicht schönreden. Da gibt es sicherlich Regionen auf der Welt, in denen die Arbeitssicherheit noch etwas anders gehandhabt wird. Auch in Japan gibt es hier und da ein paar Themen, die für uns nicht ganz nachvollziehbar sind und natürlich für uns eine Herausforderung, weil wir uns auf eine ganz andere Normung einlassen müssen, auf ganz andere technische Rahmenbedingungen einlassen müssen. Wir haben aber sehr schnell einen guten Weg gefunden, unsere Sichtweise auf die Dinge mit den Anforderungen in Japan so übereinander zu bringen, dass auch wir mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Wo ein Wille, da ein Weg. Das gilt auch gerade im Arbeitsschutz aus meiner Sicht immer. Und wenn man es will, dann wird man auch einen Weg finden, das gemeinsam zu realisieren. So hat es in Japan auch funktioniert.
Jetzt nochmal Stichwort Theorie und Praxis. Also ich stehe ja selbst auch als Moderatorin oft auf Bühnen, bin auch früher vor Ort und bekomme die Vorbereitungen mit, die, habe ich vorhin schon mal gesagt, sehr oft unter einem großen Zeitdruck stattfinden. Und da beobachte ich natürlich auch, dass da, sagen wir mal, nicht immer nach Vorschrift gearbeitet wird unter dem Motto, ich mach mal schnell. Ich muss mal noch schnell. Ne? Wie stehen Sie dazu und wie kann man das vor allen Dingen vermeiden?
Natürlich kenne ich diese Situation. Auch da bleiben wir ganz realistisch. Je weniger Zeit existiert oder je weniger Zeit ich habe für meine Arbeit, desto schneller neige ich auch mal dazu, die Dinge vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen. Ich habe mir in den letzten Jahren aber die Sichtweise angeeignet, dass der Arbeitsschutz eine relativ klare Grenze hat. Denn wenn es schief geht, geht es meistens in einer Art und Weise schief, die nicht immer reparabel ist. Gerade bei schwerwiegenden Risiken, mit denen wir zu kämpfen haben. Und da muss der Fokus sein, dass ich mir die Zeit nehme. Und da muss auch klar sein, dass alle Beteiligten wissen, nein, das geht jetzt gerade nicht schneller. Weil wenn es schneller ginge, wäre es gefährlich für den, der es ausführen muss. Und da kommen wir wieder zum Bewusstsein aller Beteiligten an der Produktion. Wenn man sehr frühzeitig in der Planungsphase anfängt, die Arbeitssicherheit hochzuhalten und alle darauf hinzuweisen und darauf hinzubringen, dass diese Verantwortung auf uns allen lastet, dann werden diese Situationen noch nicht entstehen. Diese Situationen entstehen nach meiner Erfahrung häufig dann, wenn man das in der Planungsphase so ein bisschen lapidar betrachtet hat und
nicht richtig kommuniziert hat.
Und nicht so wichtig war und man es einfach nicht richtig kommuniziert hat. Wenn man das von vornherein ab dem ersten Tag in einer Produktion richtig angeht, dann wird man diese Situation ziemlich sicher nicht erfahren.
Jetzt mal noch ein ganz anderer Aspekt. Ihre Teams sind ja oft lange Zeit auf Tour, also gemeinsam unterwegs und arbeiten und leben quasi zusammen. Und die Projekte haben dann auch noch auf die Minute getaktete Zeitpläne. Was macht das so mit den Leuten?
Das darf man natürlich nicht außen vor lassen, sei es eine Tourproduktion, die durch Europa oder als Welttournee unterwegs ist. Oder sei es jetzt auch gerade Japan, wo einige Kollegen seit einigen Monaten in Japan sind, um die Bauarbeiten zu betreuen und abzuschließen. man ist nicht zu Hause. Mhm. Das eigene Bett ist immer der Ort, wo man eigentlich abends liegen möchte, aber man ist eben nicht zu Hause. Und das ist sehr unterschiedlich, was es mit den Kollegen macht. Der eine möchte diese Art von Leben, der braucht es einfach, das ist sein Lebensinhalt. Und der andere sagt, naja, es gehört dazu, aber so ganz toll ist es eigentlich nicht. Und da muss man sehr individuell mit seinen Kolleginnen und Kollegen umgehen, um genau da den richtigen Weg zu finden und zu gucken, wie kann ich damit umgehen. Da gibt es kein Patentrezept für.
Höchstens Empathie.
Empathie hilft auf jeden Fall weiter, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Mhm. Und kostet auch erstaunlich wenig Geld.
Ja.
Und nichtsdestotrotz muss man sich sehr individuell mit seinem Team beschäftigen. Das ist Aufwand, natürlich, das braucht auch Zeit, klar. Das bezahlt auch niemand, auch klar. Aber es ist notwendig und das ist meiner Philosophie nach, sind wir das den Menschen schuldig, mit denen wir zusammenarbeiten. Dass wir uns mit ihnen als Person beschäftigen und gucken, wie wir das gelöst kriegen. In Japan ist es teilweise so, dass jüngere Kollegen ihre Freundinnen mitnehmen konnten und gesagt haben, komm, dann machen wir mal ein halbes Jahr Japan zusammen. So, ich muss zwar arbeiten, aber dann funktioniert es irgendwie. Super, da werden wir uns nie gegen verwehren, das möglich zu machen, wenn es das ist, was die Kollegen einfach auch brauchen, um das halbe Jahr zu machen. Im Turbo ist ein bisschen schwieriger, aber auch da findet man Mittel und Wege. Man muss es nur eben wieder wollen.
Mhm. Und kreative Lösungen finden.
Ganz genau.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Schrenk, und auch wirklich den spannenden Einblick hinter die Kulissen. Und wir freuen uns natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns auf dem Podcast-Kanal Ihrer Wahl abonnieren und uns eine Bewertung oder einen Kommentar und gerne auch Fragen dalassen. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und auf etem.bgetem.de. Und nun noch drei Takeaways für Sie zum Schluss. Erstens, eine gute Kommunikation ist das A und O. Zweitens, der Arbeitsschutz muss immer Priorität haben. Und drittens, die Aufgaben müssen klar verteilt sein. Dann können am Ende alle die Veranstaltung genießen. Ganz sicher.
Ganz sicher. Der Podcast für Menschen mit Verantwortung.